Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Diesseits von Eden. So kurz vor und rund um Weihnachten dreht sich in dieser Folge alles rund um die Themen Geburt und Mutterschaft. Warum? Zu Weihnachten feiern die christlichen Kirchen die Geburt Jesu und damit die Menschwerdung Gottes vor mehr als 2000 Jahren. Im Zentrum steht dabei eigentlich ein Geburtsgeschehen und trotzdem fristet dieses in der Liturgie, der Bibel und der Theologie eine Art Nischendasein. Meine Frage darum, warum ist das so? Und Antworten werden heute zwei Theologinnen, einerseits die Professorin Isabella Guazzini vom Institut für Fundamentaltheologie und Dogmatik der Katholischen Privatuniversität Linz und Professorin Theresia Heimerl, Universitätsdozentin am Institut für Religionswissenschaft an der Universität Graz. Also meine erste Frage an Sie, warum fristet das Thema Geburt, Geburtsgeschehen und Mutterschaft zu Weihnachten so ein Nischendasein, wo es ja eigentlich um das Thema Geburt geht?
Also die Geburt markiert den Status unserer Existenz, obwohl sie die am meisten verdrängte und vergessene Tatsache in unserer Kultur ist. Auch im philosophischen Bereich wird der Mensch oft als der Sterbliche definiert und nicht als der Geborene, der ja gerade und nur deshalb sterblich ist, weil er geboren wird. Aber was bedeutet unser Geborenwerden, das größte Tabu einer typisch männlichen Gesellschaft? Ich möchte kurz vielleicht drei Elemente betonen. Wir kommen nackt auf die Welt und sind dem anderen ausgesetzt, der Fürsorge des anderen, jenseits jedes Glaubens, dass wir doch so autonome Wesen sind. Es ist die Nacktheit, die wir in drei entscheidenden Momente unserer Existenz finden: Geburt, Geschlecht, Akt und Tod. Jedenfalls bedeutet das Geborenwerden, dass das Leben als Leben eines Kindes beginnt. Also ein Leben, das sich seinen Ursprung nicht aussuchen kann und die Spuren des anderen, die es hervorgebracht hat, in sich trägt. Mit der Geburt eines Kindes kommt etwas Neues in seine Einzigartigkeit auf die Welt. Mit jeder Geburt kommt auf die Welt die Möglichkeit eines neuen Anfangs und damit die Möglichkeit des Glaubens und der Hoffnung. So etwas, das noch nie da gewesen ist, kommt in die Geschichte. Und die Möglichkeit des Wunders ist wieder da. Deswegen ist Weihnachten schon ein sehr wichtiges Ereignis in unserer Zeit.
Die nächste Frage stelle ich nach Graz an die Religionswissenschaftlerin Theresia Heimerl. Isabella Guazzini hat gerade gesagt, Geburt ist ein Tabu einer typisch männlichen Gesellschaft. Ist jetzt diese Tabuisierung oder dieses Nischendasein, hat das einen gesellschaftlichen Ursprung, einen religiösen Ursprung, eine biblische Begründung oder ist es einfach schlicht eine theologische Schlamperei und man hat es vergessen?
Ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass Geburt und Mutterschaft ein Tabu ist in den Religionen. Ich würde eher im Gegenteil sagen, dass Mutterschaft im Christentum bis zu einem gewissen Grad auch in den anderen monotheistischen Religionen mittlerweile zu einer Art Kampfbegriff geworden ist, zu etwas, was aus Sicht der Männer, also das stimmt schon, dass sozusagen Mutterschaft sehr männlich von Männern definiert wird in diesen Religionen und dass das zu einer Art Marker wird, mit dem man gute Frauen, die Mütter werden und gebären, von schlechten Frauen, die das nicht wollen, unterscheidet. Ich würde da nicht von einem Tabu sprechen, sondern eher von etwas, was sehr stark von Männern, von männlichen Verantwortlichen in Religionen genutzt wird, um über Frauen zu verfügen und um Frauen in bestimmte Rollen zu drängen. Das Tabu rund um Geburt in den Religionen würde ich jetzt religionswissenschaftlich allenfalls im Bereich jetzt wirklich der konkreten körperlichen Aspekte der Geburt verorten. Also das gibt es im Christentum übrigens deutlich weniger als in den beiden anderen monotheistischen Religionen. Also das Tabu rund um Körperflüssigkeiten, dann bestimmte sozusagen eine angenommene Phase der Unreinheit nach der Geburt. Also diese Tabus gibt es, aber Mutterschaft als solches würde ich nicht als Tabu bezeichnen.
Geburt ist ja trotzdem eine Art religiös-existenzielle Erfahrung für viele Frauen. Wenn man jetzt aber so recherchiert, was in der Bibel und der Geburt vorkommt, sticht gleich am Anfang in der Genesis ins Auge unter Schmerzen gebären. Glauben Sie, dass dieser Strafspruch für die Frau im Garten Eden Auswirkungen hat für die Theologie?
Einerseits klingt natürlich dieser Ausdruck wie eine göttliche Beurteilung der Frau nach der Sünde im Buch der Genesis. Das hebräische Wort Ezev, so Schmerzen, und seine Ableitungen bedeuten allerdings zu Anstrengung, Ermüdung oder Mühsal, so Erfahrungen, die mit der Entbindung verbunden sind. Aber die, wie Theresia Heimer gerade gesagt hat, sind die männlichen Übersetzungen dieser Bibelstelle, dass eine große Auswirkung gehabt haben. So, sie haben wirklich diese Erfahrung des Schmerzens mit dem göttlichen Willen, die Frau zu bestrafen verbunden, um ihr, so der Frau, die Schuld der Erbsünden aufzubürden, die sie in irgendeiner Weise mit den Schmerzen der Geburt entschädigen muss. So die Verurteilung des weiblichen Körpers zum Leiden hat sich dann verehrend auf die Geschichte der christlichen Spiritualität, Ethik und Praxis ausgewirkt. Es hat so eine Art Verurteilung, Verherrlichung auch des Schmerzes und der Selbstopferung geführt, und zwar der Opferung der Frauen, welche eine lange patriarchale Anthropologie geprägt hat. Andererseits könnte der Ausdruck unter Schmerzen gebären auch etwas anderes bedeuten. So die 9 Monate der Schwangerschaft, die Geburt vorausgehen, sind unglaublich zu denken und zu durchleben. Im Sinne eines wunderbaren Prozesses der Gastlichkeit bis zum Aufbruch, beziehungsweise zum Abschied und zur Trennung. Und die Geburtswehen, so die Schmerzen, sind also notwendig, damit das Kind leben kann. Es ist nicht zuletzt der Schmerz der ersten notwendigen Trennung, der ersten Schnitz, der das Leben des anderen als anderen auf die Welt bringt, der das Leben ermöglicht. So der Verlust dieser wunderbaren Ganzheit, dieser einzigartigen Beziehung zum anderen, die im Körper der Mutter geschieht, ist unumkehrbar, ist sehr schmerzhaft, endgültig und für den Rest des Lebens, obwohl sich Legionen von Menschen danach sehen, in den Mutterleib zurückzukehren. Aber das würde wirklich diesen Schmerz als Durchgang zu einer großen Freude übersetzen. Und deswegen hat auch das Johannesevangelium das Passafest, Pesach, so als Fest des Übergangs gekennzeichnet. Und er hat sich auf die Wehen der Geburt, der Entbindung bezogen. Das bedeutet, dass wir genau diesen Durchgang brauchen, der auch sehr schmerzhaft hat, um eine wahre Freude zu erfahren. Es geht wirklich um ein Bild für den Übergang des Passafestes vom Kreuz zur Herrlichkeit, von der Bedrängnis zur Freude. Und das ist auch vielleicht ein gutes Bild für die Schmerzen der Geburt, die auf alle Fälle mit einer großen Freude verbunden sind.
Die nächste Frage dreht sich dann mehr um ein Dogma, nämlich das Dogma der unbefleckten Zeugung von Maria. Es ist jetzt schon vieles gegangen um Mutterschaft, Körperlichkeit, Selbstaufopferung. Wie kann man dieses Dogma der unbefleckten Zeugung von Maria in die heutige Zeit übersetzen? Da geht es ja um diese Zeugung der Mutter Gottes ohne Erbsünde. Ich habe mich gefragt im Zuge der Recherche, ob das Dogma nicht heutzutage falsch verstanden wird, ob man dann nicht eher fragt, so ja, wurde Jesus von einer Jungfrau geboren oder nicht und wie funktioniert denn das? Wie kann man dieses Dogma in ein Jahr 2022, bald 2023 übersetzen, oder ist es gar nicht übersetzensmöglich? muss man das einfach so stehen lassen. Mit dieser Art und Weise, mit Geburt und körperlich umzugehen oder auch wie kirchliche theologische Tradition dann mit der erbsündenfreien Maria umgegangen ist, die auch als Vorbild für alle Frauen hergenommen wird.
Ja, ich bin jetzt keine Dogmatikerin, deswegen würde ich die Frage wirklich sehr historisch, also theologiegeschichtlich kontextualisieren. Dieses Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariae, also das ohne Erbsünde empfangen wurde, setzt eben ganz, ganz massiv die Erbsündenlehre, die mit dem heiligen Augustinus Einzug gehalten hat in die, also in die christliche Theologie, voraus. Und wenn ich die, und das war sehr lange der Fall, die gesamte Anthropologie um diese Erbsündenlehre herum baue, und das würde ich schon über weite Strecken jetzt wirklich der christlichen Anthropologie so sagen, dann ist es klar, dass Gott nur von einer Frau geboren werden kann, die diese Erbsünde nicht hat. Also innerhalb sozusagen dieser auf der Erbsünde basierenden Anthropologie macht das schon Sinn, ob eine Anthropologie der Erbsünde heute überhaupt noch Sinn macht und ob das etwas ist, was sich so einfach jetzt für Gläubige heute übersetzen lässt, das ist eine andere Frage. Aber ich denke, diese Lehre von der unbefleckten Empfängnis Maria steht und fällt wirklich mit der Erbsündenlehre. Also wenn die weg ist, dann brauche ich das auch nicht mehr und kann sozusagen mir eine auch ja, normal empfangene Maria oder wie immer vorstellen. Ja, zu Ihrer Frage, mit ob das nicht verwechselt wird, oft mit der Jungfräulichkeit Maria. Ja, also ich denke, heute wissen ohnehin die wenigsten, warum überhaupt der 8. Dezember ein Feiertag ist. Und wenn Sie so irgendwas hören, dann denken Sie wahrscheinlich, aha, da geht es darum, dass Maria noch Jungfrau war, so ungefähr, als sie Jesus bekommen hat. Das zeigt eben auch, wie weit weg das heute insgesamt dieser Deutungshorizont, der sehr stark um Sexualität auch kreist, wie fern der uns heute eigentlich ist.
Was sagt die Dogmatikerin Isabella Guarnzini dazu?
Ich bin keine Dogmatikerin, ich bin Fundamentaltheologin, aber ich möchte vielleicht etwas hinzufügen zu Maria oder dieses Dogma der unbefleckten Empfängnis sollte den Boden für die Geburt Jesu vorbereiten. Und Therese Heimerl hat völlig recht, die Erbsündenlehre spielt diesbezüglich die wesentliche Rolle. In Maria realisieren sich Heil und Erlösung vollständig. Sie ist die exemplarische Jüngerin. Und obwohl das Dogma sehr kontextabhängig und historisiert werden muss, kann man es heute vielleicht stärker biblisch deuten. Und wir können zum Beispiel das Lukas-Evangelium nehmen. Wie das Lukas-Evangelium zeigt, kann Maria ihr Ja zur Berufung Gottes nur sagen, weil sie die von Gott Begnadete ist. Das bedeutet, dass jede Erwählung und Begnadung durch Gott erfolgt. So jede Nachfolge, aber ich würde hinzufügen, auch jede Geburt nicht lediglich menschliches Erschaffen ist. Das heißt, vollkommen in menschlicher Hand liegt, sondern nur in der zuvorkommenden Gnade Gottes möglich ist. So protestantisch gesehen, so sola gratia, obwohl die protestantische Kirche dieses Dogma sicher nicht anerkennt, gibt es hier die Präsenz der Gnade. So auch jede Geburt ist nicht einfach ein Produkt unseres Schaffens, sondern ein Ereignis, das nicht unter unserer Kontrolle steht. Es gibt doch auch bei jeder Geburt etwas anderes. Jede Geburt bleibt ein Wunder, würde ich sagen. Und deswegen würde ich auch diese Erwählung, diese exemplarische Rolle Maria auch so biblisch deuten.
Ich möchte jetzt gleich bei der Mutter Gottes, bei Maria bleiben, die für viele Menschen das weibliche Pendant zu Gott darstellt. Also in Maria erfahren viele Menschen die Nähe zu einer mütterlichen Macht im Himmel. Sie ist hilfsbereit, mitfühlend, sie sorgt sich um die kleineren Dinge. Marienaltäre sind oft die, wo ganz, ganz viele Kerzen brennen, wo es eine ganz starke Volksspiritualität gibt. Und trotzdem ist Maria auch so, ich habe das Gefühl, für die feministische Theologie oder für moderne Frauen oft so ein Dorn. Weil an ihrem Bildnis wird ein Mutterbild tradiert, jetzt schon über Jahrhunderte, das sehr aufopfernd, demütig ist. Also die Mutterschaft ist das oberste Ziel. Therese Heimerl hat schon angesprochen, wenn man diese Mutterschaft nicht erfüllt, dann hat man ein Problem als Frau und so weiter und so fort. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie kann ich auch Maria in das Jahr 2022, so kurz vor Weihnachten, modernisieren oder ihr diese ganzen Kampfbereitschaft abstreifen? Funktioniert das nicht? Wie kann man Maria und ihre Mutterschaft neu deuten? Ich gebe hier das Wort an Theresia Heimerl, weil Sie ja das Buch Andere Wiesen geschrieben haben. Was sagen Sie dazu? Kann man Maria modern denken oder ist sie so ein Relikt aus den letzten Jahrhunderten, das so überschüttet ist, dass es gar nicht mehr geht?
Nein, ich finde, dass man Maria schon auch in die heutige Zeit, in die Gegenwart durchaus übersetzen kann und zwar auch sehr bewusst als Mutter. Die Frage ist, oder sagen wir so, Maria wird nicht erst in den letzten Jahrhunderten, sondern eigentlich schon seit den ersten nachchristlichen Jahrhunderten immer wieder anders gelesen auch. Also sie ist sicher auch sehr stark ein Spiegel der jeweiligen Bedürfnisse der Menschen und auch das, worauf Sie jetzt anspielen, sie ist sicher auch zu einem Spiegel der Bedürfnisse, vor allem männlicher Kleriker geworden, die ebenso sich ein sehr seltsames, würde ich jetzt sagen, ein sehr dienendes, sehr opferbereites etc. Mutterideal zusammengebastelt haben. Und manches, was wir durchaus jetzt auch aus der Bibel herauslesen können, wie zum Beispiel, dass Maria ja eigentlich genau nicht diesem braven christlich-katholischen Familien- und Eheideal entspricht, mit ihrer ja doch etwas unüblichen Familiengeschichte, dieser fast schon Patchwork-Familie, die sie ja hat mit diesem ja, Adoptivvater, der Josef dann wird. Das ist doch alles durchaus etwas, was unkonventionell ist. Also ich finde, dass man Maria heute schon auch lesen kann als ja eigentlich sehr mutige Frau, die den Mut hat, Mutterschaft unkonventionell zu beginnen, sage ich jetzt ganz bewusst, und auch, das ist jetzt natürlich nicht ganz so schön wie Weihnachten, unkonventionell zu beenden. Also man muss ja das auch sozusagen weiterdenken. Mutterschaft ist ja nicht nur das kleine Kind in der Krippe, sondern das ist dann ja auch der schwierige Sohn, der aufsässige Sohn, der dann auch als Terrorist, würden wir heute sagen, bis zu einem gewissen Grad verurteilte Sohn, da finde ich, ist sie schon oder kann sie schon auch abseits jetzt so dieses sehr männlich verklärten Kitschbildes wirklich ein Vorbild sein oder zumindest eine Gestalt, bei der Frau, sage ich jetzt bewusst, oder Mutter auch sicher Verständnis finden kann.
Zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch eine Frage an Sie beide in aller Kürze. Vielleicht geht sich das aus. Wie könnte denn eine Theologie der Geburt ausschauen?
Es gibt gerade viele Metamorphosen, nicht nur im Bereich der Theologie, sondern auch im Kontext des religiösen Lebens, können wir sagen. Und diese Metamorphosen betreffen vor allem auch neue Figuren, die in den letzten Jahrzehnten aufgetaucht sind. Also die Frauen, die Kinder, aber auch die Mütter, die in einem nicht moralistischen und nicht patriarchalischen Sinn verstanden werden. Ich denke vor allem an Perspektive von Julia Kristeva, die Semiotikerin und Psychoanalytikerin, die viel über das Muttersein geschrieben hat. Nur vielleicht ein paar Elemente. Die Mütterliche ist grundlegend für die und das ist für mich sehr wichtig, für die Infragestellung des autarken, selbstreferenziellen, abstrakten und rationalen Subjekts der westlichen Tradition. So Mütter sind an der Schnittstelle von Biologie und Sinn, Körper und Vernunft. Es geht um ihre Durchlässigkeit zwischen innen und außen, durch ihren Kontakt mit dem Körper des anderen. Für mich sind in diesem Sinne die Mütter wichtige Faktoren für einen neuen Humanismus. Und sie sind fähig, diese homogene Selbstdarstellung des Menschlichen zu stören, uns auch einer Andersseitigkeit und Heterogenität auszusetzen. Vielleicht ein letzter Punkt. Wir müssen wirklich auch im theologischen Diskurs, wir müssen uns mit einem komplexeren Wissen auseinandersetzen. Mit einem Wissen über das Unbewusste in dem Affekte, Triebe und Erfahrungen der Begrenzung, der Verletzlichkeit konstituierende Elemente sind. In diesem Sinne ist für mich eine Theologie der Geburt, die sich mit dem Muttersein konfrontiert, sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, ein Zeichen der Zeit.
Was sagen Sie dazu? Noch eine Frage nach Graz, Theresia Heimerl.
Ja, ich würde dem zustimmen in aller Kürze. Eine Theologie der Geburt oder der Mutterschaft wäre oder könnte sein eine Theologie der Bezogenheit, der Beziehung. Mutterschaft, Geburt und in Folge Mutterschaft heißt immer, dass man nie mehr absolut autonom sein kann.
Danke für dieses Schlusswort. Das war es auch schon wieder vom Podcast Diesseits von Eden, kurz und rund um Weihnachten zum Thema Geburt und Mutterschaft.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.